Besser, wenn das Mikrofon eingeschaltet ist. So, ihr sitzt alle so weit da hinten, aber ich hoffe, ihr seht mich alle. So, vielen Dank für das Lied. Das ist eine super Überleitung gewesen. Allein deine Gnade genügt. Ich finde, beim Thema Vergebung braucht es auch viel Gnade. Heute haben wir ja das Thema aus unserer Reihe Vergebung. Bitterkeit, sicherer Weg in die Sackgasse. Ich habe morgen zu meiner Frau schon gesagt, die übrigens heute auch da ist, das ist ja eine Frau, die einem bekannt vorkommt, man weiß bloß nicht, wohin man sich stecken soll. Aber ich sehe sie gerade auch nicht. Ah, da drüben. Genau. Ich habe zu meiner Frau morgen schon gesagt, das Wetter ist eigentlich viel zu schön für das Thema. Also bei so einem strahlenden Sonnenschein, ich jetzt nicht, ich sage heute ein bisschen Regen oder so. Es ist das Thema einfach dran. Ja. Wir nehmen es. Auch wenn es kein schön Wetterthema in dem Sinn ist. Also beim Thema Bitterkeit habe ich jetzt mal so drei biblische Beispiele, wo man sagt, ja, was für Bereiche oder was für Auslöser kann es denn geben, dass Leute überhaupt in sowas reinrutschen, was man mit Bitterkeit beschreiben kann. Da ist zum einen einmal, wir können die Präsentation auch schon mal anmachen, Schicksalsschläge. Also der Bibelleser, der sich ein bisschen auskennt, weiß, am Anfang der Bibel ist das Buch Ruth, so ein kleines Buch, und da ist die Naomi und ich mit ihrem Mann und ihren Söhnen wegen der Hungersnot ja ins Nachbarland umgesiedelt sozusagen. Dort stirbt dann der Mann, die Söhne heiraten, die sterben aber dann auch, und dann kommt ja die Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth dann wieder zurück nach Bethlehem, wo sie also aufgebrochen ist. Und dann sagt sie ja, sagt nicht mehr Naomi zu mir, sondern Mara, die Bittere. Weil sozusagen diese ganzen Schicksalsschläge, die ich jetzt erlebt habe, die haben mich auch bitter gemacht. Ja, aber dann, wenn man ein bisschen weiterlesen will, Gott schenkt dann auch wieder eine Wende, dass sie aus dieser Bitterkeit auch wieder rauskommt. Aber zunächst, Schicksalsschläge können so bitter machen. In gewisser Weise auch ein Schicksalsschlag. Unter der Überschrift, ein Herzenswunsch geht nicht in Erfüllung, ist bei der Hanna zu finden. Die Hanna, die dann den Samuel ja dann doch noch bekommen hat. Aber zunächst sah es ja so aus, als würde die Hanna keine Kinder bekommen. Und der Mann, der Elkana, hatte ja dann noch eine zweite Frau, die Penina. Und die hatte 7 Kinder. Und die hatte auch nichts Besseres zu tun, als immer wieder zu erwähnen, ich habe 7 Kinder und du hast keine. Trägt dann auch zum Familienfrieden bei. Und da ist die Hanna auch eigentlich ein Stück weit auch bitter geworden. Aber Gott hat es dann auch erhört. Oder Neid und Eifersucht können auch bitter machen. Sehr gut kann man das bei Saul beobachten. Der Saul, der verbittert gegenüber dem David. Der David, der dann auf einmal mehr Ansehen hat als der Saul als König, der mehr militärische Erfolge hat als er hatte. Und diese Bitterkeit, und das sieht man dann, die schlägt in diesem Fall in Aggression um. Das heißt, der Saul versucht mal, den David zu töten. Der Saul macht letzten Endes auch die Freundschaft zwischen David und Jonathan kaputt und verheiratet eine eigene Tochter, die schon mit dem David verheiratet war, nochmal mit jemand anderem. Wo man sagt, da auf einmal zeigt sich auch die Seite der Bitterkeit, die ganz ja, böse dann sogar wird. Wenn man es in einem Satz so sagen will, könnte man, Bitterkeit ist Ärger, der nach innen verarbeitet wird, sagen. Bitterkeit ist Ärger, der nach innen verarbeitet wird, immer rein. Und das führt zwangsläufig in eine Sackgasse. Und dann gibt es oft innere Verletzungen, dann gibt es Kränkungen, dann gibt es Enttäuschungen. Und das prägt dann auch das Leben. Und so Bitterkeit zeigt sich dann oft ganz unterschiedlich mit verschiedenen Gefühlslagen. Also so eine Frage, die sich dann im Leben so im Hinterkopf einstellt, kann heißen, warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Ich habe doch auch nichts Böses gemacht. Oder dann stellt man fest, es gibt so Gedanken, die kreisen dann immer ums Gleiche. Immer um diese Ungerechtigkeit, um die Benachteiligung, um die Not. Können dann auch Menschen sein, der böse Chef, die bösen Nachbarn, die bösen Schwiegereltern, wer dann auch immer sich anbietet. Es bilden sich dann manchmal auch so Rachegedanken, dass man sagt, wenn ich könnte. Oder dem soll auch mal etwas passieren. Und was leider auch echt drunter leidet, ist die Möglichkeit, Freude zu empfinden. Das heißt, dann sagt man, heute schon ein schöner Tag. Dann sagt man, ich kann mich gar nicht mehr freuen, weil das andere nimmt mich so gefangen. Die Gefühle, Freude zu empfinden, nimmt ab. Gleichzeitig nimmt die Unzufriedenheit zu. Je nachdem, wie es dann läuft, man schläft auch schlecht. Man wacht auf, denkt schon wieder an die Sache. Hat vielleicht sogar körperlich mit der Zeit Symptome wie Kopfschmerzen. Und insgesamt braucht Bitterkeit einfach viel Energie. Also immer dann dieser Sache rumzumachen, braucht viel Energie und braucht dann auch viel Kraft, was im Alltag fehlt. Wie gesagt, die Auslöser können bei uns ja ganz ähnlich sein. Jetzt einfach mal so ein paar genommen. Vielleicht so ein junges Paar, das heiratet, sagt man ganz toll. Um die Ecke, da ist noch eine Wohnung, die gehört den Eltern bzw. Schwiegereltern. Da kann man einziehen und es klappt vielleicht am Anfang auch ganz gut. Und dann, als dann der erste Enkel kommt, merkt man, es gibt eine Veränderung. Jetzt kann die junge Frau, die Schwiegertochter, scheinbar nichts mehr recht machen, sondern das müssen wir bei dem Enkel, also da müssen wir alles anders machen, wie man es macht. So, das wirkt sich dann auf die Schwiegertochter aus, sagt dann zum Ehemann, du sollst mal mit deinen Eltern sprechen. Er sagt dann, das kann ich nicht, also das sind meine Eltern und so. Er sagt dann, soll er mal wenigstens wegziehen. Er sagt, das kann ich auch nicht bringen, es gehört auch meinen Eltern die Wohnung und so und die hinten und so. Das führt dann oft zu Problemen und kann zu Bitterkeit führen. Oder in Betrieben kann es zu so Gefühlen kommen, wenn man sagt, man setzt sich immer ein und auf einmal merkt man, man ist so knapp über 50 und sagt, irgendwie bin ich hier scheinbar schon die zweite Reihe. Obwohl ich mich eigentlich einmal sehr einsetze, hat man das Gefühl, befördert werden die anderen. Der Chef ist inzwischen auch so ein junger Mann. Man hat das Gefühl, der zieht die anderen jungen Kollegen vor. Man wird selber so am Rand gehalten. Es gibt aber auch in christlichen Gemeinden Verbitterung. Also sowas soll auch vorkommen. Das ist nicht immer bloß anderswo. Also das kann dann schon sein, dass dann ältere Geschwister mit der Zeit so den Eindruck gewinnen, dass man sagt, also mittlerweile ist hier alles anders. Jetzt soll hier umgebaut werden. Dann wird einem aufgezählt, dass man vor 45 Jahren ja das und das erst gerichtet hätte, dann ist alles noch ganz prima sei. Dann also man baut um, dann sagt man, man singt Lieder, die kenne ich alle nicht mehr. Die alten Lieder, die singt man gar nicht mehr. Und so weiter, kommt alles so zusammen und irgendwann sagt man, die nehmen mir meine Gemeinde weg, die ich vor so und so vielen Jahren doch auch immer noch aufgebaut und mitgebaut habe. Also kann es dann auch mal zu Verbitterung kommen. Und manchmal kann es auch gegenüber Gott zu Verbitterung kommen. Weil einerseits weiß man, das soll man nicht machen, aber man sagt, also wenn Gott doch alles könnte, wenn Gott doch alles richten könnte, warum greift er dann bei mir nicht ein? Es wäre ihm doch ein kleines, bei meiner Situation, da mal eine Änderung zu bringen. Also man muss sagen, Bitterkeit kann jeden treffen, muss aber nicht. Schon mal die gute Nachricht, also niemand muss bitter werden. Aber wenn sowas vorfällt im Leben, wird nicht jeder bitter. Aber es kann eben in die Bitterkeit führen. Aber es kann vorkommen. Und ich glaube sogar der David kannte sowas. Im Psalm 39 schreibt er, ich fraß den Kummer in mich hinein. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in die Verzweiflung. Könnte so eine Bitterkeit umschreiben. Und dieser Vers hat mich auch nochmal zu einer Veranschaulichung angeregt. Das ist jetzt so ein ganz einfacher Sack da. Ihr habt alle viel schönere wahrscheinlich zu Hause. Aber so ein ganz einfacher Sack, wo ich sage, bei der Bitterkeit, Sackgasse. Ja, das ist jetzt eine Sackgasse, das typische unten zu. Und er sagt, je länger ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in die Verzweiflung. Und so geht es ja manchmal. Also irgendwie gibt es einen Auslöser und dann auf einmal fällt man wie in so einen Sack und je mehr man sich dann da festbeißt, reingrübelt, umso tiefer. Jetzt ist es ja ein Sack, der ist ja noch relativ lichtdurchlässig, aber im Grunde wird es trotzdem dunkler, je weiter man da unten steckt. Und auch ein bisschen meine Erfahrung, also wenn man da unten erstmal drin steckt, ist manchmal gar nicht so leicht, den Ausweg wieder zu finden. Deshalb schauen wir mal hin, was sagt denn die Bibel? Was sagt denn die Bibel zum Thema Bitterkeit? Übrigens gar nicht so furchtbar viel, aber das ist eine sehr bekannte Stelle. Im Hebräerbrief, da schreibt der Autor, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also das ist ja ein bekanntes Bild für euch. Eine Wurzel. Es gibt einen kleinen Samen. Irgendwas ist ein Auslöser, der zur Bitterkeit führen könnte. Ein kleiner Samen, der anfängt zu wachsen. Und wie das bei einer Wurzel typischerweise üblich ist, zunächst wächst es im Verborgenen. Das heißt, wächst in mir. Das merken die anderen vielleicht zunächst überhaupt nicht. Aber der Schreiber sagt, man muss aufpassen. Also aus jeder Wurzel wächst da mal eine Pflanze. Irgendwann merken es die anderen auch mal. Irgendwann wird es sichtbar. Ich habe vorher das Beispiel von dem Saul gehabt. Da war es dann richtig sichtbar. Das Böse, das Gefährdende, was einer Bitterkeit drin liegen kann. Also es kann eine Wurzel werden, die dann auch auswächst und die dann sichtbar wird. Bemerkbar für die im engeren Umfeld. Meistens also in der Familie wird es als erstes bemerkt. Möglicherweise dann auch nach außen. Aber man sagt, der ist ja immer schlecht aufgelegt mittlerweile und so, ne? Das wirkt sich dann aus. Und die Bibel sagt deshalb ganz deutlich, lass es gar nicht zur Wurzelbildung kommen. Das sagen wir manchmal schwierig. Aber was man machen kann, ist, wenn man es merkt, die Wurzel ausreißen. Rechtzeitig die Wurzel ausreißen. Kleine Wurzel ist immer noch leichter auszureißen wie eine große. Also so eine Wurzel, das kann schon ganz schön hartnäckig sein. Also ganz früher, da habe ich mit meinem Vater ab und zu so Obstbäume rausgemacht. Also wenn ich jetzt sage, ich mit meinem Vater, das hauptsächlich mein Vater gemacht und ich war auch dabei. Und also habt ihr vielleicht auch schon gemacht, dann gräbt man da so ein Loch da drumrum und dann hackt man da die Wurzeln ab und man arbeitet sich so gut wie man kann vor und dann haben wir so ein großes Seil da angebunden und dann hat also mein Vater nicht versucht, den Baum umzuziehen. Wahrscheinlich war mein Vater zu schwach, aber auf jeden Fall haben wir den Baum nicht umbekommen. Dann habe ich gesagt, jetzt haben wir alle Wurzeln weggehabt, ne? Wo wir rangekommen sind. Aber der Baum fällt nicht um, dann sind so Bekannte von meinem Vater vorbeigekommen und dann haben die uns auch noch geholfen und dann also so zu dreieinhalb haben wir es dann geschafft. Dann haben wir gesehen, unten noch eine Wurzel. Also diese eine Wurzel, die hat den Baum aus meiner Sicht gehoben, als wäre überhaupt nichts passiert, wo wir da stundenlang uns abgemüht haben. Eine Wurzel war für mich so eindrücklich, wie stabil die sein kann. Nicht leicht auszureißen. Deshalb sagt die Bibel hier, lass die Wurzel gar nicht so groß werden. Lass es gar nicht zum Ausreifen kommen. Lass es gar nicht so weit kommen, die Wurzel ausreißen. Und es gibt da ein paar Hilfen. Einerseits sagt der Hebräerbrief, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann. Schon mal was wert. Wenn einem das gelingt, zu sagen, ich bemühe mich um Frieden mit jedermann. Einerseits gebe ich dann anderen keinen Grund, ärgerlich, verärgert, verbittert zu werden. Und umgekehrt, wie gesagt, kommt ja aus so Spannungen heraus oft auch diese bittere Wurzel, wenn jemand was sagt oder tut, aus irgendeinem Grund. Geht es dann auch darum, in der Kommunikation so die Brücken zu bauen? Haben wir ja vor kurzem gehabt, wo ich versucht habe, im Theo sein Thema hier auch so ein bisschen darzustellen, das Brückenbauen. Oder wo man dann auch mal sagen muss, also wer Streit will, muss ja immer nur alles auf die Goldwaage legen. Also wer jede Aussage dessen, was er empfängt, auf die Goldwaage legt, kann immer in irgendwelchen Spannungen leben. Manchmal muss man auch sagen, ja, jetzt wurde das auch nicht so gemeint haben. Muss man bitte großzügig sein, um im Frieden zu leben und natürlich auch zu vergeben. Versuchen, im Frieden zu leben. Und das andere ist hier, in allen Dingen nach Gottes Willen zu richten. Das führt es noch ein bisschen weiter aus, zu sagen, ich versuche, dass andere nicht wegen mir bitter werden. Umgekehrt, wenn ich merke, es gibt eine bittere Wurzel, versuche ich, die rechtzeitig auszureißen, mit Gottes Hilfe die Dinge zu klären oder auch zu vergeben. Jetzt sagt jemand, naja, das klingt ja ziemlich einfach, was du da vorne sagst. Wenn du da wohnen hättest, wo ich wohne, und den Nachbar hättest, den ich habe, dann würde es nochmal ganz anders aussehen. Wenn du in der Verwandtschaft Weihnachten feiern möchtest, wo ich Weihnachten feiern muss, dann würdest du sowas da vorne nicht mehr so einfach sagen. Dann würdest du lieber da nach Thailand fliegen, als da hinzusitzen. Oder wenn man sage, wenn du in dem Betrieb arbeiten würdest, wo ich arbeite, mit dem Kollegen, den ich da seit 10 Jahren habe, dann würdest du das nicht so einfach sagen. Also es ist ja manchmal gar nicht so leicht, mit jedermann in Frieden zu leben. Das heißt ja schon im Gedicht sozusagen, kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Also manchmal würde man sich ja sagen, du weißt, an mir liegt, bemühe ich mich ja, aber es ist einfach nicht möglich. Und so im ganz Kleinen kenne ich das auch, es gibt so Leute, mit denen kann ich mich ehrlicherweise keine 5 Minuten unterhalten und da spürt nach 5 Minuten schon innere Spannung. Dann reiße ich mich zusammen und versuche das Gespräch kurz zu halten. Aber es gibt so Leute, ne, das so, und je nachdem jetzt, welche Zusammenhänge das sind, können mir glauben, aber ich habe wirklich Verständnis, wenn jemand sagt, also da bin ich im Grunde bitter. Das ist jetzt einfach nicht mehr bloß eine kleine Nummer, wo man mal so kurz etwas drüber weggehen kann oder sagen, hat er nicht so gemeint, wenn sich Dinge wiederholen und auch irgendwie sich nie eine Lösung abzeichnet. Und dann kann es natürlich schon so weit kommen, dass man sagt, und dann denkt man immer drüber nach, je nachdem, um was es geht, und dann beschäftigt einen das, die Gefühlswelt ist beeinträchtigt, die Ungerechtigkeiten stehen immer so vor Augen und dann stecken wir so in dem Sack, diesem Sack der Bitterkeit. Und dann ist ja die Frage, wie kann man jetzt Schritte gehen, um das auch zu überwinden? Vorher habe ich gesagt, wenn man es vielleicht wahrnimmt, rechtzeitig wahrnimmt, die Wurzel ausreißt, dann hat man es vielleicht schon geschafft, bevor es überhaupt zum Problem wird. Wenn man sagt, Herr, ich merke, diese Gedanken sind jetzt wieder da. Und Herr, wenn du diese Gedanken nicht wegnimmst, dann werden sie sich wieder festbeißen. Aber ich will das eigentlich gar nicht, weil es mich immer so belastet. Also bei den Gedanken ist es ja ehrlicherweise so, wir können ja ganz schlecht nichts denken. Jetzt soll ich mal sagen, es denkt einfach mal nichts. Dann sag mal, was soll ich jetzt machen? Also, manchmal ist es besser zu sagen, dann lenke ich die Gedanken auf eine andere Bahn. Also was mir persönlich sehr gut gefällt, ist das Lied Befiehl du deine Wege. Dass jemand so ein bisschen im Hinterkopf hat, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Und so, der wird auch Wege finden und so. Und man sagt, der Paul Gerhard, der hat das also gerade auch zum Thema Bitterkeit so wunderbar in diesem Lied, das kann man so toll übertragen. In einem Vers schreibt er auch, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Und dann später spricht er von der Höhle. In der Bitterkeit geht man oft an so eine innere Höhle, wo er sagt, da kann ein Gott wieder rausholen. Ja? Also zu sagen, okay, wenn die Gedanken wieder kommen, versuche ich, die Gedanken wieder auf was anderes zu lenken. Und wie gesagt, das Lied Befiehl du deine Wege, das hilft Gedanken auch wieder auf Gottes Hilfe und seine Möglichkeiten zu lenken. Aber manchmal sind es auch, manchmal braucht es auch ein bisschen mehr noch, wo wir sagen, er heilt die zerbrochenen Herzenssinnen, verbindet ihre Wunden. Weil es kommt eben auch vor, dass man sagen muss, Bitterkeit hinterlässt auch Wunden und hinterlässt auch beschädigte Herzen. Das sind jetzt 4 Schritte, die habe ich in einem Buch da gefunden. Die schienen mir auch sinnvoll zu sein. Das erste hat geheißen, Bitterkeit rauszulassen. Und also, das hat mir so gut gefallen, weil da aufgezeigt wird, also jetzt wir, die wir jetzt schon länger die Bibel lesen, die vielleicht schon jahrelang in eine Gemeinde gehen, also eins haben wir ja verinnerlicht, neben vielen anderen, bitter sein darf man nicht. So. Also jetzt wissen wir alle, bitter sein darf ich ja nicht. Es ist ja ganz schwierig zuzugeben, ich bin's doch. Also fällt mir es lieber für sich. Ja? Aber für sich zu bleiben, ist keine wirkliche Lösung. Also mal zu sagen, okay, ich weiß, eigentlich soll ich nicht verbittern. Theoretisch müsste ich doch mit Gottes Hilfe das auch bewältigen, aber ich schaff's gerade nicht. Und dann zu sagen, so, es muss jetzt mal raus irgendwie. Und dann mal zu jemandem zu gehen, das könnte jetzt der Pastor sein, der Winnie, oder jemand, wo man Vertrauen hat und sagt, du, also, ich mir irgendwie zwar auch nicht recht und ich leide auch drunter, aber eigentlich bin ich verbittert. Da steckt Bitterkeit in mir. Und das möchte ich jetzt mal jemand sagen. Einfach mal, dass es mal ausgesprochen wird. Das bringt manchmal schon eine ziemliche Entlastung. Auch mal zu sagen, ja, und sowas kommt genauso im Leben vor, wie anderes auch mal vorkommt, wo man auch sagt, es dürfte nicht passieren. Und manchmal hilft schon mal einfach, jemand zu erzählen, wie der Fall ist, um selber ein bisschen klarer zu werden und auch einen ersten Schritt zur Hilfe. Einen ersten Schritt zur Hilfe, das geht praktisch dann nahtlos in Schritt 2 hier über aus meiner Sicht, zu sagen, es hilft auch, das im Gebet mal gemeinsam vor Gott zu bringen. Also ich unterstelle ja, dass jemand, der bei sich Verbitterung bemerkt, auch selber betet. Aber merkt, da stoße ich an so eine Grenze. Und es tut dann manchmal auch gut, wenn man mal miteinander betet. Oder ein anderer betet da mal noch mit. Und also sagen, Herr, ich stecke da wo drin, komm gerade nicht raus, ich brauche da deine Hilfe. Herr, ich habe auch Sachen gedacht, die waren nicht so wirklich christlich. Es tut mir eigentlich auch leid, aber du kannst ja da vergeben. Und natürlich, wie gesagt, auch um Hilfe bitten. Und der dritte Schritt, das hat, glaube ich, der Martin in seinem Thema auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich der wichtigste, aber es hat schon was Gutes, bei Schritt 1 und 2 anzufangen. Nicht bloß so ins kalte Wasser zu springen und sagen, ich lasse den Verletzer jetzt los. Das ist zwar absolut nötig, aber es ist gut, wenn das etwas vorbereitet wird. Es ist einfach so, wer den Verletzer nicht loslässt, bleibt gebunden. Also wer den nicht loslässt, bleibt gebunden. Ich habe hier mal einen Sack gehabt da. Ihr habt vielleicht in so kleinen Säcken auch schon Tiere transportiert, also Hasen bieten sich zum Beispiel an. Es ist ja so, wenn der Hase da unten drin steckt, dann ist der ja nicht bloß glücklich, dann zappelt er da rum. Aber der kann da echt machen, was er will, solange praktisch da oben zu ist, wird er da nicht rauskommen. Und wer den Verletzer nicht loslässt, also kommt mir ein bisschen so vor wie der Hase, der Imaginäre in diesem Sack, zu sagen, also dann kann ich zwar zappeln, aber ich werde nicht rauskommen. Also ich werde nicht aus diesem Sack rauskommen. Den Verletzer loslassen, das heißt ja nicht, dass man alles vergessen muss, ganz im Gegenteil. Manches vergisst man da leider nicht mehr, wenn Dinge schwerwiegend waren, die uns in Verbitterung geführt haben. Aber zu sagen, ich möchte den Verletzer trotzdem loslassen und so auch zur Vergebung kommen. Und so auch zur Vergebung kommen. Wie gesagt, also ich behaupte es nicht, dass es leicht ist. Man sagt, also dieser Mensch, also was der gemacht, gesagt oder nicht gesagt hat oder wie auch immer, das hat mir einen kleinen Knacks im Leben gegeben und irgendwie leide ich unter dem. Das hat meine Belastungsfähigkeit beeinträchtigt und ich fühle mich nicht mehr so, wie es vielleicht früher war. Loslassen heißt mal zunächst vor allen Dingen gedanklich loslassen. Ich habe gerade schon gesagt, Gedanken auf was anderes lenken, aber auch mal zu sagen, ich lasse es jetzt innerlich los und denke nicht immer wieder drüber nach. Das braucht auch Gottes Hilfe. Und es heißt auch nichts mehr einfordern. Das ist vielleicht auch nicht so einfach. Wie gesagt, wenn man mal so ein bisschen drinsteckt in der Sackgasse, dann sagt man so Sachen wie, wenn der sich mal entschuldigen würde. Das wäre jetzt aber dringend nötig. Wenn der mal, also das, der müsste doch. Nein, also wir lassen es los, er muss sich nicht entschuldigen. Also er müsste vielleicht, aber der sieht es vielleicht ganz anders oder aus irgendwelchen Gründen tut er es halt nicht. Und zu sagen, ich fordere es auch nicht mehr ein, weil solange ich es einfordere und er nicht tut, bin ich immer gebunden. Ich sage nein. Ich erwarte es nicht mehr. Es muss auch nicht zu einer Einsicht kommen. Der muss nicht eines Tages zu mir kommen und sagen, Reinhard, also jetzt sehe ich es wirklich klar. Also ich bin an dir schwer schuldig geworden. Das tut mir echt saumäßig leid. Passiert oft nicht. Und es muss also keiner Wiedergutmachung kommen. So nach dem Motto, also jetzt müsste Gott doch bei mir wenigstens die Kinder alle zum Superabitur führen oder was weiß ich. Wird wahrscheinlich leider auch nicht passieren. Also nicht als Wiedergutmachung. Es gibt keinen Anspruch auf Wiedergutmachung. Und es muss dieser Person auch nichts Schlimmes passieren. Ich habe schon gesagt, manchmal wünscht man sich, wenn man sagt, also dem müsste auch mal etwas Schlimmes passieren, was auch immer. So, dass sozusagen dass der auch mal weiß, wie sich es anfühlt und so. Nee, muss ihm nicht. Das ist ganz menschlich und ich kann das nachvollziehen, aber christlich ist es nicht. Es muss auch nicht passieren. Und es wird, wie gesagt, im Leben einen zwingenden Ausgleich für geschehenes Unrecht geben. Also ich habe auch schon so Phasen gehabt und es hat auch aus meiner Sicht viel zu lange gedauert, bis ich da wieder rauskam. Das geht dann manchmal über Jahre hin. Aber erst als ich es geschafft habe zu sagen, und ich lasse es jetzt los und ich fordere nichts mehr ein, und dann ist es besser geworden. Dann bin ich auch wieder fröhlicher geworden. Konnte diesem Menschen auch wieder freier begegnen. Und wenn wir uns heute sehen, freuen wir uns auch. Der hat sich nie entschuldigt bei mir. Aber das macht nichts, ich konnte ihn loslassen. Und dann geht's auch wieder. Aber solange wir nicht loslassen, wird schwierig. Und so um Loslassen gehört dann auch das Vierte, letzten Endes die Vergebung. Zu sagen, Herr, und ich will ihm jetzt vergeben. Und das fällt nicht unbedingt leicht. Vielleicht sagt man es leicht, aber ob es leicht fällt, weiß ich nicht. Aber Vergebung hat eine heilende Kraft. Vergebung hat eine heilende Kraft, und zwar vor allen Dingen bei mir. Weil ich ja das ganz Blöde. Einer tut ein Unrecht an mir, deshalb verbittere ich und dann bin ich jetzt doppelt der Dumme. A, ist das Unrecht geschehen, B, bin ich damit belastet und der lebt vielleicht ganz fröhlich. Zu sagen, also Vergebung, wenn ich dem vergebe, wird es vor allen Dingen mich heilen. Vor allen Dingen mich. Also ich habe so einen Bibelvers aus dem Philipperbrief jetzt bewusst noch dazu genommen. Da heißt es, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen. Weil irgendwie ist es auch nicht so einfach. zu sagen, und so, jetzt versuche ich es wieder. Ich meine, ich habe es vielleicht schon oft genug versucht. Aber irgendwie war mir der Satz ein Trost zu sagen, denn Gott ist ja nicht, birgt beides, das Wollen und das Vollbringen, zu sagen, Herr, ich will ja, und du musst jetzt auch das Vollbringen schenken, dass es mit Gottes Hilfe wirklich ganz bewusst zu einer Lösung kommt. Aber was mir gut gefällt, ist beides. Also ich muss auch wollen. Also wenn ich nicht will, dann geht es auch nicht. Wenn Gott nicht hilft, geht es auch nicht. Beides zusammen. Beides zusammen. Und bei der Vergebung, ja, kann beides sein. Das eine, wie Jesus mal sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dass man mal zu jemandem sagen muss, ja, also ich muss ihm vergeben. Es ist ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst, was er bei mir im Leben alles angerichtet hat. Zumindest hat dieser Mensch keine Einsicht. Aber zu sagen, Jesus hat es vorgelebt, dann kann ich es vielleicht auch nachleben. Und manchmal, da braucht es auch mehr Kraft, mehr Energie. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wahrscheinlich hat irgendjemand das Beispiel von Corrie ten Boom auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, weil es so ein eindrückliches Beispiel ist. Die Corrie ten Boom war ja in Holland mit anderen sozusagen eine Art Widerstand, in Form, dass sie Juden versteckt haben. Und das ist dann leider mal aufgeflogen, dann kam ja die Corrie ten Boom ins KZ. Ihre Schwester ist da gestorben, andere Verwandte auch. Sie kam dann wieder frei und hat dann so nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene Vorträge in Kirchen gehalten, evangelistische Vorträge, Vorträge aus ihrem Erleben heraus. Und bei einem dieser Vorträge in München einmal, da kommt ja dann ein Gefängniswärter, ein so KZ-Wärter auf sie zu, sie erkennt ihn auch, kommt auf sie zu und sie merkt schon, wie so ein schockförmlich sie da ergreift. Und er sagt, ich bin Christ geworden, werden Sie mir vergeben? Und dass es menschlich vielleicht ein bisschen billig klingt, jetzt nach dem Krieg zu sagen, so und jetzt bin ich Christ geworden, jetzt müssen wir alles vergeben. Also dass einem so ein Gedanke durch den Kopf geht, kann ich durchaus verstehen. Und die Corrie ten Boom beschreibt es dann so schön, wie sie da wie gelähmt vor diesem Mann steht und jetzt in diesem Moment auch nicht, also ganz schwierig weiß, was sie machen soll. Es leuchtet ihr zwar dann irgendwie so ein Wort auf aus Matthäus 6, Vers 15, wo es heißt, wenn ihr den Menschen ihre Sünde nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater euch auch nicht vergeben. Und sie schreibt dann, nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. Also sie weiß, was biblisch richtig ist und sie hat Erfahrung aus ihrer Arbeit. Und dann schreibt sie, ich stand immer noch vor diesem Mann, Kälte umklammerte mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete und hob die Hand. Ich betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang meiner Schulter. Er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Also ich habe das Beispiel jetzt auch bewusst gewählt, um ein Beispiel zu wählen, wo man sagt, naja, das ist jetzt auch ein schwieriger Fall gewesen. Wirklich. Und ich glaube, da kann jetzt keiner von uns sagen, ich habe noch Schlimmeres. Aber sie hat es geschafft mit Gottes Hilfe. Aber auch, das hat mich beeindruckt, wo sie sagt, Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Sie hat es einfach gemacht, weil es richtig war. Und Gott hat es dann geschenkt, dass es dann auch zu einem Gefühl wurde. Sie kam raus aus ihrer Sackgasse. Wenn wir es jetzt nochmal kurz anschauen, als Zusammenfassung, dann wäre heute natürlich die Ermutigung zu sagen, Bitterkeit loszulassen, Bitterkeit auszureißen, Bitterkeit mit Vergebung zu überwinden. Und wenn jemand sagt, auch ganz so weit ist bei mir noch nicht, da gibt es ja dann auch diese Schritte, die ich gesagt habe, die Bitterkeit rauslassen, bekennen und auch daran arbeiten, den Verletzer loszulassen. Er sagt, Bitterkeit ist gar nicht mein Thema. Der hat heute einen Grund zum Danken. Der kann dankbar nach Hause gehen und sagen, Gott sei Dank habe ich das Problem nicht, von dem der Reinhard heute sprach. Aber der kann auch was machen, sozusagen vorbeugend. Der kann sagen, dann halte ich es, wie es im Hebräerbrief steht, zu sagen, dann lasse ich die bittere Wurzel gar nicht aufkommen. Dann achte ich darauf in meinem Leben, dass es nicht passiert und ich es aber auch bei niemand anders hineinlege. Bemühe mich darum, so gut es irgendwie an mir liegt, mit jedermann im Frieden zu leben und mich nach Gottes Geboten auszurichten. Wie gesagt, Bitterkeit braucht auch Umkehr. Umkehr, damit es zur Heilung kommt, zur inneren Heilung. Umkehr, damit ja, es im Leben auch wieder hell wird, dass auch wieder eine Freude einkehrt, die oft verloren gegangen ist. Und es wird auch ein schönes Erlebnis sein, zu sagen, und Gott hat auch da rausgeholfen. Gott hat auch da geholfen, dass ich da wieder rausgekommen bin. Und das finde ich auch ermutigend, das zu erleben. Ich bin nicht allein, sondern Gott ist da auch der Helfer. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du uns kennst und auch in unser Herz siehst und siehst, was da alles so drin ist. Und vielleicht ist im einen oder anderen Herz auch Bitterkeit, wo die Wurzel sich eingenistet hat und auch ihre Blüten treibt und uns das Leben schwer macht und möglicherweise auch Leute, die es mit uns zu tun haben. Ja, Vater, und oft ist man dann selber auch gefangen. Man schafft es nicht oder nicht mehr, das allein zu bewältigen. Dann möchte ich dich einfach auch bitten, schenk du Menschen zur Seite, die mit Anteil nehmen, mit beten, ja, auch mit begleiten. Ich möchte auch bitten, dass du es schenkst, dass wir den Verletzer auch loslassen können, so wie es in unserem Leben jetzt einfach sich darstellt. Dass wir dann nichts mehr einfordern, sondern wieder frei werden von diesen Erwartungen, von diesem ganzen Ding, was wir gern hätten, aber nicht kommt. Und dass du uns dann auch wieder zur Vergebung führst. Vergebung, dass wir vergeben können und dadurch selber am meisten gesegnet sind, weil es bei uns dann wieder hell wird, weil es bei uns wieder fröhlich wird, weil wir wieder unbelasteter sind. Ja, Vater, manchmal hinterlassen solche Phasen auch Spuren. Möchte ich dich auch bitten, dass du Wunden heilst, wieder Kräfte schenkst, auch wieder neue Spannkraft da, wo sie vielleicht auch verloren gegangen ist. Ja, Vater, hab Dank, dass wir es dir anbefehlen dürfen, dass so wie du es im Philipperbrief schreibst, du zu unserem Wollen auch das Vollbringen geben kannst. Ja, Vater, ich danke dir jetzt auch für den Tag heute, den du uns schenkst, für die Zeit, die vor uns liegt. Du siehst, viele haben jetzt auch Ferien oder Urlaub. Manche verreisen. Schenk ihnen da auch Bewahrung auf ihren Fahrten und Strecken. Schenk ihnen auch Erholung und gute Tage. Ich möchte die anderen mal für die Zeltlager bitten. Du siehst, die letzten Vorbereitungen laufen da mit Hochtouren. Segne du da die Kinder, die Mitarbeiter. Sei du selber auch mitten unter ihnen. Und segne uns bei dem, was wir zu tun haben, was unseren Alltag ausfüllt. Amen.